Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag steht beim Propheten Jesaja im 58. Kapitel in den Versen 1 bis 9. Rufe getrost, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an, Gott? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht dem Fleisch, deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Liebe Gemeinde, als ich am Donnerstag über diesem Predigttext saß, da habe ich gedacht, das ist mal wieder typisch evangelisch. Da werden gerade die Krawatten in den Rathäusern abgeschnitten. Die Leute stellen sich ein auf feuchtfröhliche Tage und der Rosenmontag ist ja erst morgen und wir predigen heute schon wieder Fasten. Könnte doch eigentlich ein bisschen warten, wenigstens bis Aschermittwoch. Das war mein erster Gedanke, denn es geht ja irgendwie hier in diesem Text um Fasten. Aber dann habe ich gedacht, es geht eigentlich erstmal um was ganz anderes. Und den Satz, den ich jetzt sage, den kennen Sie auch alle. Du hörst mir gar nicht zu. Wir hören solchen Satz auf ganz unterschiedliche Weise. Also mal sage ich ihn anklagend zu meinem Mann, der ist mit seinen Gedanken ganz woanders und ich sage, du hörst mir wieder mal gar nicht zu. Und mal höre ich ihn auch von anderen Seiten, du hörst mir gar nicht zu. Hörst du mich, Mensch, sagt Gott. Und er sagt es ja nicht nur sonntags, wenn wir uns hier versammeln. Umgekehrt sagen wir, hörst du mich, Gott? Und das fragen wir als Einzelne, aber das fragt manchmal auch eine ganze Gemeinde. Herr, hörst du und hilfst du uns, wie es weitergeht? Jetzt haben wir ja gute Riten, Gott um sein Gehör zu bitten, im Eingangsgebet, im Fürbittengebet, beim Tischgebet. Immer wieder sagen wir, Gott, hör doch. Und immer wieder auch klagen Menschen, hört Gott wirklich? Vor kurzem eine Frau getroffen, die erzählte mir, dass sie Jahr für Jahr und das jetzt seit über 20 Jahren für ihren Sohn betet, der im Drogenmilieu abgetaucht ist. Sie hat ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und sie bittet Gott Tag für Tag und dann sagte sie plötzlich, glaubst du eigentlich, dass Gott das hört? Und natürlich sage ich dann vollmundig und wahrscheinlich auch biblisch begründet, natürlich hört Gott. Oder ich erlebe Christen und Christinnen in den Gemeinden, die Gott bitten, dass die Zahlen doch steigen, dass doch wieder mehr Menschen in den Gottesdienst kommen oder in die Veranstaltung. Aber die Statistik sagt jedes Jahr was anderes. Weniger. Vor allen Dingen weniger junge Menschen. Geringere Zahlen. Gott, hörst du eigentlich, was wir dich bitten? Diese Frage, wenn man mal durch die Bibel geht, taucht da auch immer wieder auf. Und mal ist die Frage verzweifelt, mal wird sie geklagt, mal wird bei der Frage geweint und manchmal wird sie auch trotzig formuliert. Im Jesaja-Buch, in diesen Kapiteln, wird erzählt von sogenannten regelmäßigen Fastentagen, die ausgerufen wurden. Das Volk sollte sich erinnern an die Zeit in Babylonien, an die Zeit, wo Gott sie auf ihre Sünde aufmerksam gemacht hat und das ja nicht vergessen. Und zum Zeichen sollte man in Sack und Asche gehen und Buße tun. Man zog dann wirklich so einen Sack über und streute sich Asche auf das Haupt und sollte einen Tag lang im Gebet vor Gott stehen. Das ist ja ein ganz anderes Fasten als unseres, auch auf das, worauf wir zugehen. Ich weiß nicht, ich würde ja jetzt am liebsten mal mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen, aber ich weiß, das mögen Gemeindeglieder gar nicht. Und würde mal so fragen, haben Sie sich schon mal überlegt, worauf Sie so die nächsten Tage verzichten wollen, wenn denn überhaupt? Das ist ja ganz beliebt, auch im evangelischen Bereich seit einigen Jahren, hat Konjunktur. Letztlich war ich in so einer Gruppe, da wurde richtig abgefragt, worauf verzichtest du denn? Und dann kamen so die altbekannten Sachen auf Süßigkeiten oder auf Alkohol. Und eine Frau sagte, eigentlich will ich gar nicht fasten. Das fanden die anderen ganz komisch. So weit sind wir schon. Es ist in meiner Gemeinde in Wuppertal-Heckinghausen, da lesen wir seit einigen Jahren in der Fastenzeit immer miteinander ein Buch. Auch die haben Konjunktur, die sind so schön eingeteilt in 40 Portionchen. Ich weiß nicht, ob das hier auch üblich ist. Dann gibt es immer so 3 Tage, wo wir uns treffen, eine Einführung ins Buch bekommen. Dann wird sonntags immer über so einen Text gepredigt. Und in der Woche treffen sich die Hauskreise oder die Gruppen und bedenken diesen Text. Und jeder liest jeden Tag. Dieses Jahr wird es das Markus-Buch sein von Klaus Douglas. Ist jedes Jahr irgendwas anderes. Wir haben entdeckt, dass uns das prägt, weil wir miteinander bewusst eine Zeit am Tag mit Gott verbringen. Das ist eigentlich so ein Plus. Nicht wir verzichten auf was, sondern wir nehmen etwas dazu. Wir wollen Gott ein Stück noch mal näher kommen. Im Jesaja-Buch, hier in diesem Kapitel, da ging es auch immer wieder um die Frage, Gott erteile uns Weisung. Und dafür fasten wir. Und jetzt hatten die ein Problem. Gott hört nicht. Die fasten, die beten, die fragen nach Gott und sie merken, Gott hört nicht. Und das ist verrückt, weil es gibt ja, zumindest kenne ich das aus meiner Kindergottesdienstzeit, es gibt ja die Telefonnummer Gottes. 51,15. Psalm 51,15. Rufe mich an, in der Not steht da, so will ich dich erretten. Ist da kein Verlass mehr drauf? Gibt's bei Gott dann ein Besetzzeichen? Oder geht er überhaupt nicht an das Telefon? Könnte man ja fragen. Ich weiß nicht, was heute wäre. Gott bei Facebook oder so, wäre ja auch mal spannend. Aber das ist nicht Thema. Gott verweigert sich irgendwie ranzugehen. Und hier setzt eigentlich dieser Text ein, in dem Gott sagt, Moment mal, ich schicke euch jemanden. Und dieser jemand soll schreien wie eine Posaune. Also wenn man ganz nah an einem Posaunenchor sitzt und dann wird man so richtig da reingetrötet. Der ZVM hat viele Posaunenchöre und oft sonntags, wenn ich da sitze, kriege ich das mit. Wenn man sehr dicht dran sitzt, das kann einem schon mal im Ohr, also ich sage jetzt mal, meine Kollegen würden direkt sagen, Hildegard, wir können auch ganz sanft spielen, ist mir alles klar. Aber man kann auch ganz laut spielen und dann tut einem das Ohr weh. Hier wird dem Propheten Jesaja gesagt, du sollst schreien, so laut wie eine Posaune, damit endlich vor lauter Schreck das Oropax rausfällt und die Leute mich auch hören. Hör zu, Mensch, sagt Gott, grundsätzlich ist bei dir was in Unordnung. Und dann erzählt Gott, was handelndes Hören bedeutet. Gott redet ja so auf ganz vielfältige Weise. Vor allen Dingen redet Gott mit einem viel weiteren Blick, als wir ihn haben. Da, wo ich nur so ein kleines Puzzleteil sehe, da hat Gott schon das Ganze im Blick. Und damit wir das verstehen, deshalb gibt es Propheten mit Tiefenbohrung. Und diese Propheten sagen, hört und tut. Ich kenne in meinem Arbeitsgebiet im ZVM ganz viele junge Christen. Da leide ich immer drunter, dass die so wenig von Gottes Wort wissen. Das Wissen um das, was in der Bibel steht, ist an vielen Stellen sehr zurückgegangen. Vielen Orten gibt es keinen Kindergottesdienst mehr. In den Jungscharen wird gar nicht immer eine biblische Geschichte erzählt. In den Schulen wird über alles Mögliche gesprochen, nur nicht über das, was in der Bibel steht. Also das Wissen ist sehr zurückgegangen. Aber ich erlebe junge Menschen, ich habe so einen 18-Jährigen vor Augen, dem die Liebe zu Jesus förmlich aus den Augen springt. Der hat eine Gruppe, so Kids im Alter von 9 bis 12 Jahren. Die lieben den auch heiß und innig. Der kennt die, der fragt nach, der kümmert sich um die. Der geht auch schon mal nach Hause und redet mit den Eltern, wenn da irgendwie Stunk ist zwischen Sohn und Eltern. Er fragt nach, er gibt Rat. Der hat eine Riesenportion Liebe im Herzen. Dessen Andachten, da habe ich mal das Gefühl, ist sehr dünn, da wünschte ich ihm mehr. Aber die Kinder hören zu. Und ich kenne eine ganze Reihe Christen und Christinnen, die haben ein tolles biblisches Wissen. Die können mir das Thema Kreuz und Auferstehung richtig gut theologisch erklären. Aber ich merke, es bleibt bei ihnen im Kopf. Es geht nicht ins Herz und nicht in die Füße und die Hände. Manchmal kommt mir das vor wie so ein Wasserkopf an Wissen. Aber mehr ist da nicht. Das Volk Israel wusste, dass Gott ein Herz für die Menschen hat. Das hatten sie doch selber erlebt. Aber sie ließen sich nicht anstecken von dieser Liebe. Es hatte keine Auswirkung. Wenn man durch die Bibel blättert, der erste Johannesbrief, der lohnt sich mal zu lesen, so in einem Stück, da ringt dieser Schreiber darum, dass die Liebe, die Gott schenkt, doch in der Gemeinde und darüber hinaus weitergegeben wird. Liebt einander, wie Christus euch geliebt hat, kann Paulus sagen. Und Gemeinde ist Übungsfeld für die Liebe, für den Umgang miteinander. Jetzt kenne ich sie gar nicht. Von Holsterhausen hört man immer schon mal. Man hört Gutes, eine gute Gemeinde. Jetzt können sie ja alle hier sitzen und sagen, ach, das machen wir doch alles. Wir haben uns schrecklich lieb und bei uns gibt's keinen Zoff und Streit und keine Konflikte. Und das ist ein gutes Übungsfeld in Sachen Liebe. Das meine ich jetzt gar nicht ironisch, sondern ich sag's einfach mal so. Aber wir merken alle, so ganz stimmt das ja meist nicht. Und da Gott nie im Allgemeinen bleibt, so nach dem Motto, nun habt euch mal alle lieb, wird es in diesem Text konkret. Er sagt, zankt nicht, schlagt nicht mit gottloser Faust rein, zeigt nicht mit den Fingern auf andere, redet nicht übel, spielt nicht eure Macht aus, unterdrückt keinen. Das ist Gottes konkrete Liebes- und Freiheitsansage für sein Volk und für unsere Gemeinden. Erst mal hier, aber dann auch da, wo wir darüber hinaus leben und arbeiten. Er sagt, wisst ihr, Fasten? Ja, Köpfe hängen lassen? Sich kasteien? Das kann's doch nicht sein. Es geht doch um was ganz anderes. Es geht nicht um den Verzicht irgendwie. Und ich werde ein bisschen dünner, weil ich auf Süßigkeiten verzichte. Sonst geht doch, wenn es ums Fasten und um Verzichten geht, immer um andere. Verzicht für andere. Und da geht es dann konkret auch bei uns, glaube ich, drum, Menschen freizugeben. Ich erlebe das in Familien, dass Eltern ihre Kinder nicht freigeben. Das ist ja auch so schwer. Dass wir Menschen schon mal mit Worten ein bisschen kleiner machen. Dass wir auch schon mal denken, naja, so richtig viel ist der ja auch nicht wert. Wir können mit guten Spenden teilen. Aber das kann auch viel konkreter werden. Ich nehme mal so ein kleines Beispiel, das kann man einfach gar nicht nachahmen. Ziffert M, Essen West. Die haben so eine Lagerhalle gemietet, umgebaut, um tolle Lobpreisgottesdienste zu feiern. Kein riesen Ziffert M, aber mit fröhlichen Christen. Und dann haben sie Jungschar gemacht und da gab's Kinder, da haben sie gemerkt, die sind nicht gut in der Schule. Und dann haben zwei gesagt, ach, die können kommen, wir machen da Schulaufgaben, Nachhilfe. Und dann haben diese Kinder erzählt, dass sie oft gar nichts zu essen kriegen. Und dann haben die bei der Tafel angerufen. Und jetzt versorgen die mit Hilfe der Tafel 7 Familien. Das kann man alles so machen, ja? Aber sie haben entdeckt, das sind ganz tolle Familien. Und plötzlich ist dieser Ziffert M, hat sich komplett verändert. Sie selber verzichten auf Dinge um dieser Familien willen. Es sind nur 7 Familien. Aber was heißt eigentlich nur? Es sind diese 7 Familien, diese Kinder, diese Männer und Frauen. Veränderung ist passiert. Christen, so sagt dieser Text, sind Lichtgestalten. Das ist hier was ganz Tolles. Da heißt es, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Das ist ja so ganz poetisch formuliert bei Luther. Es sind nur kleine Strahlen. Wir sehen halt nur diese kleinen Puzzleteile und werden ja manchmal mutlos nach dem Motto, was können wir schon erreichen? Wenn ich verzichte, was erreiche ich da schon mit? Wenn ich mich an einer Stelle für jemand anders einsetzen, was ist das, wenn ich in diese Welt gucke? Und da muss man nur in die Krisenherde gucken. Ob das Flüchtlingslager in Syrien sind, ich bewirke doch da gar nichts. Ich bewirke höchstens was bei meiner Nachbarin oder bei dem kleinen Jungen, der nachmittags einfach bei mir klingeln kann und ich habe Zeit für ihn und wir spielen eine Runde miteinander. Nur ein kleines Puzzleteil. Was können wir schon erreichen? Das ist das, was ich am Anfang bei dem Interview gesagt habe und deshalb fahre ich so gern zu Missionale. Weil ich da merke, da sind ganz viele Menschen aus vielen Gemeinden, die alle an ihrem Ort als Einzelne und als Gemeinden auf etwas verzichten, um anderen zu helfen. Die das biblische Wissen vom Kopf in Herz und Füße und Hände bekommen haben. Die ganz kleine, winzige Schritte tun, aber die sie tun. Und dann fahre ich nach Hause und denke, jo, du bist gar nicht allein. Neben dir gibt es ganz viele andere Puzzleteile. Und es gibt immer noch mehr. Und Gott sieht das Ganze. Und das macht mir Mut, dran zu bleiben. Und diesen Mut würde ich Ihnen so gern zusprechen. Da, wo Sie miteinander überlegen, in den Kreisen, in den Hauskreisen, wo immer oder in der ganzen Gemeinde, was ist für uns, was ist für Sie in der Gemeinde Holsterhausen dran? Dann können wir ganz fröhlich Karneval feiern, falls Sie so Karnevalstypen sind. Ich habe da nie viel mit anfangen können. Man kann auch ganz anders fröhlich sein. Und trotzdem wissen Sie, es gibt Dinge im Leben, wo wir sagen, wir nehmen das Kreuz Jesu auf uns. Wir verzichten auf ganz bestimmte Dinge, um sie bei anderen einzusetzen, damit Menschen froh werden. Die große Verheißung ist, dass Gottes Herrlichkeit aufleuchtet. Gottes Verheißung, die uns auch im Abendmahl ja zugesprochen wird. Und was wir erleben, das ist, dass Gott hört. So steht es hier ganz am Ende. Und dass er antwortet, hier bin ich, Mensch. Und meine Herrlichkeit wird deinen Weg beschließen. Der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.